Willkommen zu einer Sendung über Deutsche, die Englisch sprechen und Engländer, die Deutsch lernen. Ich bin Hendrik Heinze und bei mir ist meine liebe Kollegin Julia Cortes. Grüß dich, hallo.
Hallo, Hendrik.
Julia, was wenige wissen, die aus deinem Mund die Nachrichten des Bayerischen Rundfunks hören, du bist Engländerin. Erzähl mal.
Ja, halbe, sowohl als auch. Zwei Staatsbürgerschaften habe ich. Und das liegt daran, dass meine Eltern sich in Oxford in den 50er Jahren kennengelernt haben. Mein Vater kam aus Portsmouth und den hat meine Mutter dann mit rübergenommen nach Deutschland. Ich habe sozusagen Migrationshintergrund. 1967 kam er zum Schulfunk und zum Schulfernsehen nach Freimann, zum BR-Fernsehen. Da wurde das Telekolleg gegründet, da war er Kommentarsprecher, hat Nebenrollen in irgendwelchen Sprachlehrfilmen gespielt. Und ab 68 gab es da eine wöchentliche Nachrichtensendung, 15 Minuten News of the Week. Auswahl der Themen und sprechende Kommentare und live präsentiert haben Desmond Clayton und Christopher Cortes. Und dann gab es dieses wunderbare Talkformat The Now Club und 13 Folgen Talking of Britain.
Das war Männer in Tweed-Jackets
TV-Serie,
sich,
genau.
Ist, ja?
Wie es ist, what is a pub? Und Themen der britischen Gesellschaft, über Fuchsjagd ging es, über Pauschalreisen in den 60ern. Und in einer Folge haben sie sich mal ernsthaft darüber gestritten, ob man nicht Marihuana frei verkaufen sollte, weil Alkohol ja eigentlich viel schädlicher sei. Also die waren ihrer Zeit auch schon voraus.
Wie der Bayerische Rundfunk selbst auch,
ja. Wie der Bayerische Rundfunk selbst auch mit diesem Programm.
Julia Cortes. Cortes.
Cortes.
Apropos Englisch. Unser Hörer Helmut A. Seidel hat sich gemeldet aus Augsburg. Ein Anglist, Sprachwissenschaftler, Sachbuchautor. Und er ist nicht einverstanden, wie manches in den Medien ausgesprochen wird, zu denen ja auch wir uns zählen. Eine Stadt in Kalifornien im Besonderen.
Wenn man also dann auf Los Angeles zu sprechen kommt, dann gibt es eben oft Fake-Aussprachen, die von Medienleuten verbreitet werden, die Eigenkompositionen sind, die weder Englisch noch Deutsch sind. Los Angeles wird nur mit Ä ausgesprochen, also man kann sich als Gedächtnisstütze im deutschen Anfangslaut von Äpfel als Hilfe nehmen. Eine andere Aussprache ist eigentlich da immer falsch. Es heißt zwar Angel im Englischen, daher kommt auch oft die falsche Aussprache. Dennoch beginnt der Anfangslaut von Angeles nicht mit A, sondern mit Ä.
Ja, die Stadt ist nach den Engeln genannt und man begegnet allenthalben Engeln, hat Bertolt Brecht mal geschrieben. Los Angeles, City of Angels. Julia, das ist relativ schnell geklärt, oder? Helmut A. Seidel hat recht, wie man es ausspricht und wie nicht?
Ja, natürlich hat er recht. Der Fehler bei uns ist, dass wir es ableiten von Angels und sagen fehlerhaft manchmal Los Angeles. Aber ursprünglich kommt ja das Wort von der spanischen Siedlung Los Angeles. Los Angeles, Ursprung ist Spanisch und da ist man näher am Spanischen geblieben und hat Los Angeles gesagt, wobei die Briten wieder eine andere Form verwenden. Die sagen oft, aber nicht immer, Los Angeles.
Mhm.
Einfach wegen der Dehnung des ES, das im Englischen dann IS wird. Hintergrund sind die spanischen Seefahrer, von denen wahrscheinlich auch mein Name kommt, Cortes. 1542 hat Rodriguez Cabrillo die Santa Monica Bay angesegelt und 200 Jahre später hat dann ein Gouverneur mit Siedlern am Rio Portchuncula ein Dorf gegründet, das hieß El Pueblo de la Reina de Los Angeles, das Dorf der Engelskönigin, deshalb Angeles im Englischen.
Mhm. Ortsnamen in den USA und England und ihre Aussprache bei uns, unser Thema heute. New Hampshire, Durham, Gloucester, Tucson, Des Moines. Julia, wie macht ihr Nachrichtensprecherin das? Wo schlagt ihr die richtige Aussprache nach?
In der Aussprachedatenbank,
ja,
die wir ARD-weit haben und die vom Hessischen Rundfunk betrieben wird. Da machen sich die Kollegen wirklich die Mühe und recherchieren auch Sportler, aber auch alle anderen Namen von Orten und Gebieten, wenn es ihnen möglich ist. Es ist nicht immer alles drin, was wir brauchen. Sie wird ja auch dauernd aktualisiert und an ihr wird dauernd gearbeitet. Und deswegen gibt es ja auch den wunderbaren Ausspracheduden, in dem steht Los Angeles drin mit der englischen und der amerikanischen Aussprache. Zur Aussprache fremder Sprachen ist vorne im Ausspracheduden ein Glossar drin, das ich auch jedem empfehlen kann. Da sind die einzelnen Konsonanten und Vokale drin, wie man sie zum Beispiel im Türkischen ausspricht. Da weiß man ja nicht, sage ich jetzt Tunceli oder Tunceli und es ist ein C. Ich als Deutsche würde es C oder K aussprechen. Genauso ist es mit dem Englischen. Da steht auch drin, das Richtige, Cambridge, geschrieben C-A-M, fehlerhaft manchmal gesprochen Cambridge.
Mhm.
Andere Worte nachzulesen im Duden. Gloucestershire, Worcestershire, die Endung Shire.
Hertfordshire, Hampshire.
Hampshire, Warwickshire und Hexhamshire.
Julia, was sagst du, unterlaufen euch Sprecherinnen und Sprechern da viele Fehler? Helmut A. Seidel, unser Hörer, sagt ja, das kommt vor. Mein Eindruck ist eher, dass die englischen Eigennamen inzwischen ganz gut sitzen im Jahr 2024, auch nicht viel schlechter als die deutschen jedenfalls, oder?
Ja, das würde ich auch sagen. Vor allem muss man auch unterscheiden, Sprecherinnen und Sprecher sind ja Berufswortverwender und daher beschäftigen wir uns ja viel mit Sprache und wissen auch, wo wir es nachschauen können. In den Medien, wie unser Hörer es genannt hat, arbeiten ja viele Menschen am Mikrofon und nicht jeder hat die Zeit und ist manchmal auch mit dem Inhalt beschäftigt, schlägt dann was vielleicht nicht nach, auch wenn er weiß, er hätte eigentlich die Möglichkeit, es nachzuschauen. Oder geht nach dem Gefühl, wie ein Kollege kürzlich von einer anderen Sendeanstalt mir sagte, er hat nach Gefühl eine ganze Sendung lang über ein Buch, den Buchtitel, das Wort falsch ausgesprochen, weil er halt dachte, es heißt Miserere. Und da wir wissen, es kommt aus dem Lateinischen und es heißt Miserere. Insofern fand ich es ganz interessant, dass man, wenn man nach seinem Bauchgefühl geht, nicht unbedingt richtig liegen kann. Daran müssen wir uns auch immer wieder neu erinnern.
Wir halten also fest, Fehler passieren, aber unfassbar selten bei uns. Unser Hörer, den lassen die Ortsnamen nicht los. Der hat sich dazu ein paar grundsätzliche Gedanken gemacht, immer entlang der Frage, wie Einwohner ihren Ort selbst nennen und wie ihn im Gegensatz dazu andere bezeichnen. Fachbegriffe gibt es hier auch, die heißen Endonym und Exonym.
Ja, das sind die sprachwissenschaftlichen Bezeichnungen für Namen von Orten im Inland, vereinfacht gesagt. Und das wäre dann ein Endonym. Man kennt ja auch das Nym vom deutschen Fremdwort Pseudonym. Nym steht immer für, in den Fällen für Name und Endonym ist eben der Name eines Ortes, wie er vor Ort gebräuchlich ist. Hat dieser Ort im Ausland eine andere Bezeichnung, die meist nur geringfügig anders ist, dann spricht man von einem Exonym.
Julia, warum sagen wir im Radio Warschau und nicht Warszawa? So heißt die Stadt ja nun mal.
Ja, in der Sprache, die von der Gemeinschaft gesprochen wird, die dort lebt, ja, dann ist es ein Endonym. Wenn ich Warschau sage, ist es ein Exonym, wie uns der Hörer erklärt hat, gesprochen von der außenliegenden Sprachgemeinschaft. Ich sage auch Breslau statt Wrocław. Wir haben auch in unserem Alphabet gar kein durchgestrichenes L wie im Polnischen. Kein Problem haben wir da bei Venedig, Venice, Venezia. Toponyme sind ja ein Teilgebiet der Namensforschung, der Onomastik und es gibt einen regelrechten Streit um die Bezeichnung von Orten, um eine gerechte Toponomastik, wie man sagt. Da denken wir an Südtirol zum Beispiel.
Mhm.
In Südtirol beim bekannten Sprachenstreit, da gibt es ja 17.000 Ortsnamen, die ursprünglich deutsch waren. Und nachdem 1918 Italien Südtirol annektiert hat, wurden viele Orte mit italienischen Kunstnamen bestückt von Ettore Tolomei, die faschistisch geprägt waren. Alto Adige für Südtirol ist zum Beispiel ein Kunstname. Es ist immer politisch aufgrund der historischen Begebenheiten. Und bei der Entscheidung für ein Exonym oder ein Endonym bei der Verwendung spielen ja viele Faktoren eine Rolle. Erstmal die Sprache, der Kommunikationssituation, in der du gerade bist, dann die Beziehung, die man zum Ort hat und der Bekanntheitsgrad des Orts. Also Moskau ist weltweit bezeichnet mit Exonymen, die wenigsten sagen Moskwa.
Ein Aspekt von Sprache, der zunächst mal vernachlässigenswert klingt, Exonyme und Endonyme, das aber gar nicht ist, denn die Sprachkämpfe werden ja ausgefochten, damals wie heute. Und ein Land wie die Türkei legt inzwischen Wert darauf, dass sie im englischsprachigen Ausland nicht mehr Turkey genannt wird wie der Truthahn, sondern Türkiye möchte sie jetzt heißen. Ob sie das durchgesetzt bekommt, ist eine andere Frage, aber zumindest will sie so sich genannt sehen. Helmut A. Seidel, vielen Dank übrigens für das Gespräch, das wir mit Ihnen führen durften. Was mir noch einfällt dazu, ob es dann nicht ehrlicherweise eigentlich auch New York heißen müsste, die Stadt an der US-Ostküste. Julia.
Kann man machen. Finde ich nicht so schön. Wir haben uns quasi da im Gegensatz zu Moskau dafür entschieden, weltweit New York zu sagen. So ist quasi das Exonym und das Endonym eins.
Ja, leichte Feldvorteile der englischsprachigen Länder hier erkennbar, ja, die ihre Namen öfters durchgesetzt bekommen im Rest der Welt.
Genau.
Bonusfrage, New York oder New York?
New York. Die Amerikaner sind ganz empfindlich, wenn man das britisch-englische New spricht. Das klingt in ihren Ohren total falsch.
Julia Cortes, heute bei uns zu Gast. Wenn Sie auch Fragen an uns haben, lieber Hörer, liebe Hörerin, dann gerne an sozusagen@bayern2.de. Und dieser Hinweis kommt nicht allein. Ein zweiter kommt dazu. Es gibt uns im Podcast und im Radio immer etwas kürzer und im Podcast immer etwas länger. Auch mit diesem Gespräch wird das so sein. Julia, eine andere Frage noch, wo wir gerade beim Englischen sind. Das englische Wort des Jahres ist gerade rausgekommen, von der Oxford Wörterbuchredaktion gekürt. Brain rot, Hirnfäule. Es geht also um die, ich zitiere, vermeintliche Verschlechterung des geistigen oder intellektuellen Zustands einer Person nämlich, die zu viel Social Media und Internetschrott konsumiert, und zwar zu oft und zu lang. Ja, was sagst du? Gute Wahl, Wort des Jahres, Brain Rot?
Also ich finde es ein total gutes Wort des Jahres, weil ich selbst schon feststellen musste, dass man so einen Brain Fog bekommt, wenn man eine Weile scrollt auf dem Handy. Und die sozialen Medien haben das ja absolut drauf, uns da hineinzuziehen. Und dann verschwimmt die Zeit und man bekommt nicht mehr mit, dass man sich in Tiefen von unsinniger Information und Ereignissen anderer Menschen auf dieser Welt hinabbegibt, die mit einem selber gar nichts zu tun haben. Und ich finde es eine sehr gute Wahl. Interessanterweise ist es ja nicht das erste Mal gewesen, dass Brain Rot irgendwo aufgetaucht ist. Mhm. Henry David Thoreau hat 1854 in seinem Werk Walden, Life in the Woods, diesen Begriff geprägt. Ein Klassiker und ein Kultbuch zum alternativen Leben ist dieses Buch geworden, weil er beschrieben hat, wie er sich in die Wälder zurückgezogen hat und ganz einfach gelebt hat. So ziemlich genau das Gegenteil zu dem, was das Wort heute bedeutet. Mhm. Als Wort des Jahres vom Oxford Dictionary Verlag. Es gibt ja auch andere Wörter des Jahres von HarperCollins in Glasgow und Cambridge Dictionary. Zum Beispiel war Brainrot auch bei Cambridge in der Auswahl, aber es wurde Brat, was so viel heißt wie Göre, Bengel oder Quälgeist.
Mhm. Brainrot gefällt mir da besser, weil es eben auch die kognitive Dimension der Verblödung hier kennzeichnet. Nicht nur die psychische und die soziale, genau, sondern auch die Tatsache, dass man sich bisweilen dümmer fühlt, wenn man erwacht aus zu langem Konsum. Ja.
Absolut.
Danke, Julia, für deine Auskünfte und deinen Besuch. Bis bald.
Sehr gerne. Bis bald, Hendrik.
Und wir schauen zum Ende der Sendung noch nach England, wo man sich ja für Fremdsprachen nie sonderlich interessiert hat. Schwach angefangen also und dafür dann aber ganz stark nachgelassen, denn zum Beispiel mit den Deutschkenntnissen ist es in England nochmal steil bergab gegangen. Wie genau, das hören wir gleich im Beitrag von Gabi Biesinger, die auch erzählt, wie das Goethe-Institut da nun gegensteuert, mit einem Außerirdischen nämlich.
Wuschel ist ein freundlicher Außerirdischer und in der Aula der Ada Lovelace High School in West London verfolgen Schülerinnen und Schüler gebannt, wie Illustrator Axel Scheffler sein neuestes Wesen an die Wand zeichnet. Mit dem Grüffelo ist Scheffler berühmt geworden, aber eigentlich liebe er Außerirdische, gesteht er heute, denn man könne komplett frei erfinden, wie die wohl aussehen.
Because you can just make them up. Nobody knows what they look like. Can you all see it?
Okay.
Das blaue, kuschelige Fellwesen mit den Antennen am Kopf ist der Held in einem neuen Deutschbuch. Gestaltet hat es das Goethe-Institut gemeinsam mit Axel Scheffler. Wuschel soll britische Kinder von klein auf für die deutsche Sprache begeistern, indem er selbst deutsche Begriffe lernt.
Das ist ein Legostein, das ist ein Ball. Was ist das, Mohammed?
Das ist ein Blumen.
Almost, das ist... Eine Blume. Perfekt.
Axel Schäffler bedauert, dass britische Kinder kaum noch Deutsch lernen wollen und hofft, dass sich das jetzt wieder ändern könnte.
Ich folge so ein bisschen der Hoffnung des Goethe-Instituts. Sie denken, jedes Kind in Großbritannien kennt Axel Schäffler, hat meine Bücher und das mit Wuschel, einem Charakter, den ich gezeichnet habe, dass für sie attraktiver wird, Deutsch zu lernen. Die Zahlen der deutsch lernenden Schüler und Studenten an den Universitäten sind haarsträubend. Katastrophal, also kaum jemand lernt noch Deutsch.
Vor 20 Jahren belegten noch 125.000 britische Schülerinnen und Schüler einen Deutschleistungskurs. In diesem Jahr sind es lediglich 35.000. Zur Präsentation des neuen Deutschbuchs ist auch Bildungsstaatssekretärin Catherine McKinnell von der Labour-Regierung in die Schulaula gekommen. Sie habe früher als Schülerin selbst Deutsch gelernt und schwärmt von den Vorzügen, allerdings auf Englisch.
I was really lucky to study German at school. My teacher was Herr Brown.
Ich hatte wirklich Glück, in der Schule Deutsch lernen zu können. Mein Lehrer war Herr Brown und wir alle mochten ihn. Er war wunderbar. Und das Tolle am Sprachenlernen in der Schule ist, dass ihr diese Fähigkeiten in der echten Welt anwenden könnt. Doch trotz dieses flammenden Plädoyers, es war ausgerechnet die letzte Labour-Regierung unter Premierminister Tony Blair, die 2004 Sprachen als Pflichtfach aus den Schullehrplänen fegte. Heute lernen nur noch 10% der 15-Jährigen eine Fremdsprache. Der deutsche Botschafter in London, Miguel Berger, wünscht sich Fremdsprachen zurück ins Curriculum.
Absolut. Und wir werden auch gegenüber der britischen Regierung dafür werben. Es geht nicht nur ums Deutschlernen. Ich glaube, es geht um die Sprachkompetenz insgesamt. Und es sollte eigentlich im britischen Interesse sein, dass die Kinder auch Sprachen lernen.
Denn die Sprachmüdigkeit der Briten gefährdet auch deren Wohlstand. Eine Studie des ehemaligen Ministeriums für Unternehmensinnovation zeigt etwa, dass mangelnde Sprachkenntnisse die Wirtschaft tatsächlich Geld kosten, weil sie potenzielle Exporte einschränken. An der Ada Lovelace High School sind Fremdsprachen Pflicht. Und diejenigen, die dort gerade für die Abschlussprüfungen lernen, haben Deutsch mit Bedacht gewählt.
Ja, ich will Psychologin werden und ich will in Wien wohnen.
Ich werde vielleicht Anwalt und Deutsch ist nützlich für das.
Ich denke, dass eine Sprache kann viele Arbeitsmöglichkeiten öffnen für mich. Ich will später Deutsch studieren.